Samstags-Uni im Wintersemester 2011/2012 zum Thema Generationengerechtigkeit und demografischer Wandel. Vierter Vortrag, Professor Diplom-Ingenieur Wulf Daseking, Demografische Entwicklung, Antworten der Stadtplanung.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Morgen hier zu der Samstags-Universität. Das Thema Antworten der Stadtplanung auf die demografische Entwicklung ist sicherlich ein weit umspannendes Thema. Es geht ja nicht so sehr um Freiburg, aber es geht vielleicht dann doch auch um Freiburg. Und Sie gestatten mir zunächst einige allgemeine Anmerkungen zu machen, um zum Thema zu kommen. Dann möchte ich knapp auf den Bereich der Welt eingehen, was welt- und europaweit passiert, auf Tendenzen ganz kurz. Auf Tendenzen möchte ich ganz knapp eingehen, die weltweit und europaweit passieren. Ich möchte dann auf Dinge eingehen, die sich zurzeit in der Republik abspielen und dazu Schlussfolgerungen auf die Stadtsysteme und auf die Städte ziehen. Und am Ende werde ich natürlich, und das erwarten Sie auch von mir, einige Aussagen zu Freiburg machen. Und ich will mich auch nicht davor drücken, vielleicht auch eine Idee hineinzubringen, wie man, das ist ja das Thema, was uns alle beschäftigt, Ideen sind viele da, das Geld ist nicht greifbar. Vielleicht habe ich ja doch eine Idee, wie man zur Finanzierung kommt. Der Punkt, den die Stadtplanung bewegt, ist, dass sie in völlig anderen Rhythmen schwingt als die politischen Beschlusslagen. Das heißt, die einen schwingen in einer Sinuskurve dahin, Langfristigkeit ist angesagt, und die anderen gehen eher wie ein Seismograph, die machen andere Sprünge. Und das Problem, allein diese beiden Dinge zusammenzukriegen, ist das Thema der Stunde. Und Stadtplanung in dem von mir verstandenen Sinne ist keine Frage des Geldes. Geld hat man grundsätzlich, wenn eine Idee tragfähig ist, ist Geld immer vorhanden gewesen. Das habe ich in meinen langen Jahren feststellen können. Man muss es nur wollen. Stadtplanung ist letztendlich eine Frage der Haltung, der Grundeinstellung. Und so möchte ich auch meinen Vortrag verstanden wissen und so möchte ich an dieses Thema herangehen. Stadtentwicklung und Stadtplanung ist kein Instrument zur Durchsetzung kurzatmiger Interessen. Stadtentwicklung und Stadtplanung benötigt Kontinuität, Sensibilität und ein Gespür für Qualität. Hierbei gibt es schon die Frage, wie definiert man Qualität? Sie wissen selbst, die einen schreiben es mit KW, die anderen mit QH. Man meint vielleicht das Gleiche, man hat andere unterschiedliche Bilder im Kopf. Einigkeit kann man fast nie erzielen. Eins ist aber wichtig, Qualität braucht nicht unbedingt viel Geld. Auch mit Einfachheit ist schon sehr viel Gutes gemacht worden. Und auch mit viel Geld ist viel Unsinn verzapft worden. Das sind, glaube ich, zwei Parameter, die wichtig sind. Eines ist sicherlich unbestritten, Planung muss aufspüren, die Nase im Wind haben, muss Tendenzen frühzeitig erkennen, muss sich nicht unbedingt anlehnen an die Politik und muss immer nach vorne gehen. Stadtplanung in dem von mir vertretenen Sinne muss unbequem sein, sich einmischen, darf keine Angst haben, man darf nie reagieren, man muss agieren. Sie müssen aber wissen, dass Stadtplanung keine Disziplin ist, die nun im luftleeren Raum herumschwirrt. Stadtplanung ist natürlich abhängig von der Politik. Sie benötigt die Politik in engem Zusammenschluss. Dabei sind insbesondere lange angelegte Strategien, Visionen von Bedeutung. Diese sind gemeinsam festzulegen und darin sind Tagesentscheidungen einzubinden. Wichtig ist mir noch, Ihnen mitzuteilen, dass Tagesentscheidungen ohne Einbindung in eine übergeordnete Stadtvision bereits mittelfristig zu erheblichen, schnell erkennbaren Defiziten führen. Kurzum, eine vorausschauende, nach vorn blickende Stadtentwicklung, Stadtplanung braucht sich vor einer älter werdenden Bevölkerung überhaupt nicht scheuen. Es müsste Inhalt der gesamten Planung sein. Denn alle Anforderungen sollten in einem verantwortungsvollen Vordenken und Handeln ohne den Inhalt der Verfahren immer gewesen sein. Leider klafft dieses Wunschdenken und die Realität meilenweit auseinander. Eines ist bekannt, wir werden älter, wir werden bunter, wir werden weniger, allerdings vornehmlich in Europa und in breiten Massen werden wir auch ärmer. Die Aussage gilt vom Grundsatz her weltweit, aber was heißt es denn eigentlich, älter werden? Wann ist man eigentlich alt? Liegt das am Aussehen? Wie muss man sein, um alt sein zu dürfen? Muss man ein neues Hüftgelenk haben? Einen Behindertenausweis? Wie ist das Thema Was zeichnet eigentlich einen alten Menschen aus? Falten, gebeugte Haltung, graue Haare? Hier zu Aussagen zu kommen, ist sicherlich schwierig. Es gilt immer zu differenzieren. Wir werden uns aber einig sein, wenn ich Ihnen folgende Dinge vortrage. Blicken wir einige Jahrzehnte zurück, dann begann damals, meist parallel zum Austritt aus dem Berufsleben, der dritte Lebensabschnitt. Damals, und das ist noch gar nicht so lange her, zogen sich die Menschen nach einem körperlich aussehenden Arbeitsleben zurück. Sie pflegten ihre Kleingärten und ihre Krankheiten und sie umgaben sich mit ihrer Familie. Enkel und Großeltern waren eine Einheit. Alt und jung war ständig zusammen. Das Drei-Generationen-Haus ist noch gar nicht so lange her. Alt und jung unter einem Dach, Auslaufs- oder Zukunftsmodell, Funktionstrennung oder Zusammenführung. Es tut mir leid, kann man das ein bisschen lauter stellen vielleicht? Ja, es ist klar. Daran soll es nicht liegen. Wie leben wir denn eigentlich heute? Massive Veränderungen sind eingetreten, bedingt auch durch qualitativ hochwertige Ernährung, bessere Hygiene, durch medizinische Versorgung und bessere Wohn- und vor allen Dingen Arbeitsbedingungen. Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten völlig verändert und ist dabei, sich noch wieder völlig umzustrukturieren. Man freut sich regelrecht damals auf den dritten Lebensabschnitt. Es ist der Aufbruch zu neuen Ufern. Von Ausnahmen abgesehen, kann man endlich die Last des berufsbestimmenden Alltages ablegen, zumal auch die Kinder meist auf eigenen Füßen standen. In einer Bauzeitschrift waren unlängst zwei Fotos abgebildet. Auf der einen Seite eine Frau aus dem 17. Jahrhundert, es tut mir leid, es waren wirklich zwei Frauen, es waren keine Männer, muss ja vorsichtig sein mit dem Gender-Aspekt. Eine Frau aus dem 17. Jahrhundert und auf der anderen Seite eine Frau, die heute lebt, beide etwa 60 Jahre alt. Welten lagen dazwischen. Einerseits ausgemergelte, von der Bürde des harten Lebens gekennzeichnete Gesichtszüge, krumm, gebeugt, ein wirklich alter, gebrechlicher Mensch. Andererseits eine blühende Person, fast keine Falten, klare Augen, senkrechter Gang, vieles mit Unterstützung natürlich der Chirurgie zusammengehalten. Die Zeitspanne, die zwischen diesen Bildern liegt, sind etwa 300, 400 Jahre. Man braucht aber gar nicht so weit zurückzudenken. Beim Blick auf Fotos unserer Großeltern ist klar ablesbar, dass man mit 60 Jahren seiner Zeit vor allem körperlich völlig fertig war. Seit dieser Zeit hat sich die Lebenssituation bei vielen von uns, insbesondere in Europa, drastisch verändert. Erinnern Sie sich noch an den Musiktitel? Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Und das gilt zwar nicht für jeden und auch schon gar nicht für alle Teile Europas und dieser Welt, aber wahrlich gibt es auch hier viele Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben müssen und keine bzw. nur wenig Chancen haben, diesen Lebensabschnitt zu genießen. Darauf komme ich aber noch zu sprechen. Eines aber gilt, diese Menschen, die auch am Rande stehen, gilt es in die Gesamtthematik einzubinden, und zwar richtig einzubinden. Es gilt somit festzuhalten, dass wir in Zukunft, ja schon heute, nicht drei, sondern vier Lebensphasen haben. Die erste Phase ist das Aufwachsen und die Ausbildung, die zweite Phase ist das Berufsleben und die dritte Phase ist der dann beginnende aktive Ruhestand. Und diese Leute werden in der Fachliteratur jetzt zunehmend Jollies bezeichnet. Kennen Sie den Ausdruck Jollies? Nein. Jollies sind Young Old Leisure Living People. Das heißt, jung gebliebene Alte im kreativen, aktiven Ruhestand lebende Menschen. Ich werde im nächsten Jahr auch dazugehören. Diese Gruppierung nimmt zahlenmäßig ständig zu. Sie ist geistig und körperlich fit. Sie ist unternehmungslustig. Sie ist weltoffen aufgeschlossen gegenüber Neuerungen in weiten Bereichen auch finanziell völlig fest verankert. Was sie will, ist Sicherheit und Perspektive. Allerdings gilt es auch hier wieder sehr zu differenzieren. Bereits in dieser Altersgruppe befinden sich immer mehr Menschen, die in Not leben. Der Anteil der gesetzlichen Renten unter Sozialhilfeniveau hat sich bei Männern von 1994 bis 2009, das sind 15 Jahre, in dieser Bundesrepublik verdreifacht. Jeder fünfte Mann kommt heute nicht mehr über das Existenzminimum heraus. Das heißt, er lebt von ca. 860 € pro Monat. Jetzt kommt die Phase 4. So mit ca. 80 Jahren beginnt heute das wirkliche Altern. Der Aktionsradius wird erheblich eingeschränkt, es treten Gebrechlichkeiten ein und auch Krankheiten und Anfälligkeiten mehren sich. Auch hier gilt natürlich, Ausnahmen bestätigen diese Regel. Wenn wir jetzt auf die Weltbevölkerung schauen, dann wissen wir, dass wir in diesem Jahr die Marge von 7 Millionen Menschen erreicht haben. 7 Milliarden Menschen, natürlich. Sie hören zu, Sie schlafen nicht, das ist gut. Das ist sehr gut. Von 7 Milliarden Menschen erreicht haben, das heißt, die Welt explodiert und die Welt dreht sich auch um. Und ich zeige nochmal dieses Foto. Man muss auch am Rande wissen, dass 85% aller Ressourcen von etwa 12% der Menschheit ausgebeutet, genutzt, verbraucht werden. Die Explosion dieser Menschen passiert nicht überall gleich. Und ich kann Ihnen das einfach mal in der Konsequenz darstellen. Es heißt letztendlich, es gibt eine Explosion der Menschheit in Afrika von 1 Milliarde auf 2 Milliarden. Es wird eine Explosion geben der Menschheit in Asien in extremem Maße, Indien vor allen Dingen. Es gibt auch eine Explosion in den arabischen Ländern, nehmen wir mal die Kriegsbereiche völlig dort heraus. Es wird einen Rückgang der Bevölkerung in Europa geben. Wichtig ist aber zu wissen, da komme ich zum Thema des Alterns, auch in diesen Ländern treten mit einigen Ausnahmen erhebliche Überalterungsprozesse ein. China beispielsweise, davor warnen bereits chinesische Wissenschaftler, ist in einer derartigen Überalterungsphase, die Ein-Kind-Ehe führt dazu. Das heißt, man sagt, in 20 Jahren werden etwa 30% der Chinesen über 60, 65 Jahre sein. So genau sagt man es nicht, aber 60, 65 Jahre. Die Entwicklung der Städte geht in einem unheimlichen Maße einher. Sie wissen ja gar nicht, in welcher Welt wir hier leben, wenn Sie einmal durch die Welt durchkommen. Megastädte, es gibt etwa 25 Megastädte. Diese Megastädte leben von mehr, in denen leben mehr als 10 Millionen Einwohner. Das heißt, Frage, sind diese Städte überhaupt noch steuerbar? Wie gehen sie nach außen an den Rand? Dieser Sprawl, diese Krebsgeschwüre nach außen wachsen, sind erheblich und sind im Prinzip nahezu tödlich. Sie sind nicht mehr steuerbar, weder politisch noch planerisch. Nur etwa 2,5 bis 3% aller Planungsmaßnahmen auf dieser Welt laufen nach dem Effekt ab, unter dem Aspekt ab, Wasser, Elektrizität, Abwasser, Straße und Parzelle werden hineingebracht. Der Rest läuft so. Und wenn Sie einfach das Bild auf der linken Seite, auf dem ganz unten links sehen, dann erkennen Sie sehr deutlich, dass ein geregeltes Miteinander in dem Sinne, wie wir es verstehen, in den weitesten Teilen dieser Welt überhaupt nicht vorhanden ist. Megastädte werden explodieren. Der Sog dieser Megastädte ist erheblich. Wenn wir dann gucken auf unser kleines, überschaubares Freiburg, da müssen Sie einfach wissen, dass eine Unterschiedlichkeit natürlich da ist. Die sieht man vielleicht hier in dem Gegensatz. Das eine sind die Städte, die eine Glitzerwelt verkörpern, in denen alles läuft und in denen die 5 Cs eine Rolle spielen. Das eine heißt Cash, das andere heißt Credit Card, das nächste heißt Car, das nächste heißt Club und das nächste heißt Kondonium, das heißt Wohnen, damit da keine verkehrte Vorstellung herrscht. Es heißt Wohnen. Und Sie sehen hier an diesem Bild, was aufgezeigt ist, diese Glitzerwelt, in der das Alter keine Rolle spielt. Wer alt ist, gehört nicht mehr dazu, sondern nur diejenigen, die auf den Schönheitszeitungen stehen, die sind dort vertreten. Auf der rechten Seite haben wir die Barackenstädte. Wussten Sie, dass in Bombay beispielsweise 51% der Menschheit in derartigen Städten lebt? Links auf dem Bild ist der Familienverband zerrissen, gerissen. Für Alte kein Platz. Auf der rechten Seite haben Sie genau das, was das Alter ausmacht. Sie haben nämlich das, die Familie, Entschuldigung. Die Familie ist zusammen. Die Ressourcen werden weitestgehend völlig geschont. CO2-Ausstoß findet auf der rechten Seite nicht statt. Und der Familienverband besteht. Widersprüche in sich, die extrem sind. Ich will noch einen Punkt weitergehen. Wir alle wissen nicht, welche Auswirkungen das Internet auf uns hat. Wir, die wir hier sitzen, sind mit dem Internet so einigermaßen vielleicht vertraut, einige auch gar nicht. Ich so Mittelding, meine Söhne völlig. Es wird beispielsweise durch diese Art von Medium ein völlig anderes Kaufverhalten eintreten können, was die Städte massivst beeinflussen wird. Das heißt, wie laufen Kaufströme in Zukunft ab? Ein Thema, was noch überhaupt nicht begriffen ist, was man noch nirgendwo hatte, aber eins ist auch entscheidend. Dort, wo diese Internetströme laufen, ist Zentralität, dort geht das Leben ab. Und Sie können das sehr deutlich auf dieser Karte sehen. Es spielt sich nahezu alles nördlich des Äquators ab. Dort findet diese Vernetzung statt. Und wenn Sie daran denken, dass in Städten einmal die Zentralität ja bereits 1932, 33 eine große Rolle spielte, als Kristaller die Bedeutungsfähigkeit von Städten an dem Anschluss der Telefonanlagen festlegte, so kann man hier sagen, wer über die Internetverbindungen verfügt, der ist am Puls der Zeit. Und damit werden aber auch auf Städte völlig andere Veränderungen zukommen. Frage, wie geht das Stadtsystem damit um? Wie geht das Alter damit um? In einem sehr interessanten Vortrag von Professor Dr. Weizmann kam er zu der Aussage, dass die Informationen um die Welt nur so rumrasen, allerdings für die Menschen mit wenig Erkenntniswert. Ich will dem völlig zustimmen. Das Thema, was dort verhaftet ist, ist zwar Information bis zum Abwinken, auch dieses Flimmern, dieses ständige Flimmern auf den PCs wird beispielsweise im Stadtbild unserer Städte wird sich irgendwo niederschlagen, denn die jüngere Generation hat diese Raumqualität, diese Stadtqualitäten, wie wir sie empfinden und spüren, möglicherweise gar nicht mehr parat. Kommen wir nach Europa. In Europa, wenn ich das mal vorwegschieben darf, leben wir im Prinzip wie im Himmel. Wenn Sie es vergleichen mit anderen Dingen, nicht alle. Aber dennoch, wir haben Zugang zu frischem Wasser, was ein Drittel der Menschheit nicht hat. Wir haben im Regelfall zumindest das Dach über dem Kopf. Wir haben auch Nahrung. Was nicht in Ordnung ist, ist die Verteilung der Nahrung. Aber Nahrung haben wir im Prinzip genügend. Und wir haben an dieser Stelle, das wissen wir ja, ein Runtergehen der Bevölkerung und auch eine Überalterung. Viele Menschen wissen es gar nicht, dass zum Beispiel Italien massivst überaltert. Ein Zug von Süd nach Nord und eine Überalterung. Die Schweiz wird genannt der Vergreisungsstaat der Zukunft. Dort, wo das viele Geld gehortet ist, wohnt demnächst keiner mehr, weil sie alle zu alt geworden sind. Es gibt Wanderungsbewegungen innerhalb Europas, die extrem sind. Ich sagte, in Italien von Süd nach Nord, in Spanien von innen zur Küste, in England beispielsweise, auf den Großraum London, mit unabsehbaren Konsequenzen in der Stadtentwicklung. Sie haben das ja selbst erfahren und sehen können, was am Anfang dieses Jahres anlief, als es dort in den englischen Städten brannte. Es ist eine Frage der Stadtplanung, letztendlich eine Frage der Politik oder des Umgangs der Politik mit der Stadtplanung. Die Mischung der Städte, nicht die Segregation, die Mischung der Städte ist eines der entscheidenden Punkte, um den sozialen Frieden zu halten, was ja dann auch für die ältere Generation eine der Voraussetzungen ist. Sicherheit ist eine der ganz großen Voraussetzungen, die gerade die älteren Leute haben wollen. Spanien beispielsweise hat 21,9% Arbeitslose. Und jetzt hören Sie bitte ganz genau zu, davon sind 40% jugendliche Leute, die Ausbildung haben, zum Teil aber auch keine. 40% davon sind jugendliche Leute unter dem Alter von 30. Ein Explosionstopf, der fast nicht zu überbieten ist. Wo geht das hin? Und ich erinnere nochmal an die Situation, die sich darstellte in London bzw. in England, in einigen Städten. Keine Bildung, keine Perspektive, keine Chance. Dann braucht man nur eine kurze Zwischenstation zu haben, dann zündelt der ganze Apparat und dann passieren die Dinge, die wir uns alle nicht wünschen. Gehen wir in die Republik. Übrigens, Europa hat dann etwa 10% der Weltbevölkerung, aber es nimmt drastisch ab an Bevölkerungszahl. Lediglich Skandinavien hält die Bevölkerungszahl. Man erkennt hier auf dem Kartenbild die Überzeichnung der Raumordnung. Sie sehen darin die Schwerpunkträume und die Raumvernetzung. Und jetzt können Sie im Prinzip davon ausgehen, dass dort, wo die grauen Räume angelegt sind, wo diese Amöben, diese Flächenbereiche sich darstellen, dass dort an der Stelle in Zukunft die Musik in dieser Republik abgehen wird. Mit Ausnahmen. Gucken Sie mal da unten nach Freiburg. Freiburg ist so eine Ausnahme. Die Stadt hat eine Wahnsinnsdynamik. Sie liegt an einem Verflechtungsbereich Richtung Schweiz, der aber so ganz richtig gar nicht existiert. Man hat das gewünscht. Die Schweiz ist ja nicht der EU beigetreten. Kann man jetzt sagen, Glück gehabt wegen der ganzen Euro-Krise. Aber der Kernpunkt ist, es gibt immer wieder Ausnahmen. Man darf diese Pläne nie unkommentiert lesen. Man muss immer differenzieren. Man kann daraus aber folgende Dinge ableiten. dort, wo hier die Schwerpunkträume sind, fließt natürlich auch schwerpunktmäßig das Geld hinein. Und dieses Geld, was dort hineinfließt, führt natürlich dazu, dass dort die Arbeitsplätze sind. Die jungen Leute, diejenigen, die im Prinzip nach Arbeit suchen, werden genau in diese Räume hineingehen. Dort haben sie ihre Chance. Aber eins wird passieren, sie haben nicht mehr die Chance, in einem Beruf von Anfang bis zum Ende zu bleiben. Sie müssen sich, wie im amerikanischen System, ständig verändern. Sie müssen umziehen, sie müssen bereit sein, die Positionen zu wechseln. Die Räume, die dazwischen liegen, sind im Prinzip die Lehrräume. Und Sie erkennen das hier heute schon. Fahren Sie auf der Autobahn von Frankfurt Richtung Göttingen, Richtung Hannover und fahren in der Mitte irgendwo mal ab und fahren 50 Kilometer rechts vor Kassel Richtung Gießen, fahren Sie dort hinein. Sie finden bereits leergelaufene Dörfer. Sie finden Städte, da kriegen Sie Immobilien hinterhergeworfen. Sie finden keine Zukunft für die jungen Leute. Und das ist ein Prozess, der schleicht immer weiter. Das heißt letztendlich, wo niemand mehr ist, ist kein Geld mehr vorhanden. Es gibt keine kulturellen Einrichtungen mehr, es gibt keine ärztliche Versorgung. Es zieht alles hintereinander. Und Sie erinnern sich bitte daran, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, ärztliche Versorgung ist natürlich gerade im Alter eines der entscheidenden Positionen. Vor 2 Tagen hat die Bundesregierung ja im Rahmen dieser Gesundheitsformregelung eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise ist daran, die Entscheidung zu treffen, in ländlichen Gebieten, wo die ärztliche Versorgung völlig untergeht, andere finanzielle Lösungsmöglichkeiten zu finden, um dort den Anreiz wieder zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Es gibt Verlierer und es gibt Gewinner in dieser Republik. Aber was entscheidend ist, ist auf der rechten Seite zu sehen. Dort sehen Sie die Bevölkerungspyramide, die im Jahre 1900 bestand. Viele junge Leute, wenig ganz alte. Die soziale Last war völlig zu erledigen, zu lösen. Und dann gehen Sie mal nach unten. Das vorletzte Bild zeigt im Prinzip die Pilzsituation im Jahre 2000. Und ganz unten, es klingt etwas makaber, ist die Urne dargestellt. Man nennt es im Fachbereich die Urne, wo im Prinzip wenig junge Leute da sind und ganz viele Ältere sich dort bewegen. Man könnte jetzt zu dieser Thematik noch eine ganze Menge Dinge anführen. Ich kann Ihnen nur sagen, es hat Professor Birk aus Heidelberg vor einigen Jahren, ich glaube, es sind 2 Jahre her, einen hochinteressanten Vortrag gehalten. Der hieß Gesellschaft ohne Zukunft. Und wer ihn kriegen konnte, er ist im Rahmen der Teleakademie auch gesendet worden. Er führte dort aus, wenn man diesem Bevölkerungsrückgang entgegenwirken würde oder will, müsste man in den nächsten Jahrzehnten zwischen 80 und 100 Millionen Einwanderer reinholen. Das ist die Thematik. Dieser Vortrag ist häufig wiederholt worden. Vielleicht ist es für den einen oder anderen von Interesse. Vielleicht passieren ja auch ganz andere Dinge, die wir alle noch nicht absehen können, die mit Naturkatastrophen oder technischen Katastrophen, Tschernobyl, Afrika-Explosion zusammenhängen, die dann plötzlich eine ganz andere Situation darstellen. Dies ist die heutige Thematik, die sich ergibt. Ich möchte jetzt ganz kurz einen Weg werfen, bis wir dann dahin kommen, was können wir denn eigentlich tun, auf die Thematik. Sie kennen die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs, jetzt ein Bild aus Freiburg sollte es gar nicht sein. Aber das Thema, es war in den 50er, Ende der 50er, aber insbesondere der 60er Jahre, gab es den Bereich des Wiederaufbaus. Das Thema der Daseinsvorsorge war der entscheidende Punkt. Das heißt, Wohnungsbau wurde benötigt. Der Wohnungsbau lief wie folgt ab. Ich kann Ihnen das mal beschreiben. Sie wissen das alle vielleicht aus eigener Erfahrung noch viel besser. Der 4-Personen-Haushalt hatte eine Größenordnung von 46 bis 48 Quadratmetern. Der 6-Personen-Haushalt eine Größenordnung von 54 bis 56 Quadratmetern. Ganz knapp dazu, Basel hat heute pro Einwohner rein rechnerisch gezählt 53 Quadratmeter pro Person. Das heißt, Sie können schon daraus ablesen, hier fand damals zwar die Daseinsvorsorge statt, die Unterbringung der Menschen, es wurden auch die ersten Altenheime gebaut, es waren die Kirchen, die Wohnungsbaugesellschaften, die gegründet wurden, um dem Elend des Wohnungsbereiches Abhilfe zu schaffen. Es waren die Gewerkschaften und andere Träger, die hier quasi diesen Wohnungsbau geschaffen haben. In dieser Zeit wurden auch viele verkehrte oder falsche Weichen gestellt. Ich komme darauf noch zu sprechen. Aber wichtig ist für mich, Ihnen mitzuteilen, dass mit dieser Daseinsvorsorge und dieses Flächenbereiches natürlich eins passierte, auch durch den Bereich der zunehmenden Arbeitsteilung für die alten Leute war in diesen in diesen Häusern kein Platz mehr. Man musste raus, man fiel zur Last. Die Oma war zwar vielleicht noch da, die wohnte dann irgendwo mit in der Ecke, aber so recht ging es nicht. Wer Geld hatte, der brachte seine älteren Leute in annehmbare Unterbringungsmöglichkeiten. Wer kein Geld hatte, wurde in kirchliche Einrichtungen hineingebracht. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Tante, die man besuchte, wo man immer froh war, dass man wieder draußen war. Das war ein Gemisch, ein Geruchsgemisch von Essen, Essensgeruch, von älteren Leuten, von Bonawachs und Desinfektionsmitteln. Es war für mich schlichtweg grausam, aber es war die Zeit, in der die Daseinsfürsorge natürlich Vorrang hatte. Wichtig für Sie, und das sollten Sie vielleicht mal, wenn Sie Zeit haben und Muße haben, sich einmal das Buch von Alexander Mitscherlich, das er 1965 geschrieben hat, sollten Sie sich vielleicht einmal besorgen, zu Weihnachten schenken lassen, zum Geburtstag schenken lassen. Alexander Mitscherlich, der Direktor der psychosomatischen Klinik in Heidelberg war, schrieb damals das Buch »Die Unwirklichkeit der Städte«. Und er erkannte schon an, dass diese Funktionstrennung, die Monotonie und auch die Einfallslosigkeit, natürlich geboren aus der Thematik, dass man schnell Wohnraum schaffen musste. Es gab damals die Aussage, hilfst du schnell, so hilfst du doppelt. Es war übrigens auch Eugen Keidel in Freiburg, der das gemacht hat. Und dann das Weingarten von 12 Geschosse auf 16 und 18 Geschosse, ich glaube sogar 19 und 20 Geschosse hochgejubelt hat, mit der Thematik, die noch heute da ist, zu viele Leute eines sozialen Standes an einem viel zu kleinen Eingang, Summierung in einem Bereich, zu viele Leute des gleichen sozialen Standes, kann nie gut gehen, die Mischung ist angesagt. Alexander Mitscherlich schrieb also dieses Buch und es hatte einen tollen Untertitel und wir fanden es als Studenten ganz toll, weil wir aus der 66er, 68er Zeit dann auch waren und das war ja der Vorgriff auf die, sag ich mal, dieses Faustballen. Es hieß nicht nur die Unwirtlichkeit der Städte, sondern es hieß die Anstiftung zum Unfrieden. Und Alexander Mitscherlich prangerte damals neben dem Bereich der Monotonie eine Thematik an, die ganz hoch anrangig angesessen war, ganz hochrangig formuliert war. Es war das Thema, was letztendlich zusammenhing mit der Bodenordnung. Er stellte fest, dass die Bundesrepublik über kurz oder lang, wenn es keine Bodenordnung gäbe, mit den ganzen Problemen nicht mehr fertig werden würde. Ob dem so ist oder nicht so ist, sei dahingestellt. Wir hatten damals dieses Buch, es war ein Pamphlet, es war wie eine rote Bibel und wir trugen es mit uns. 1972, die Thematik ging ja weiter, die Funktionstrennung. Jeder weiß dies und kennt diese Siedlungen. Gleiche Grundrisse, gleicher Personenstamm, zu viele Leute an einer Stelle, von gleichem sozialen Stand, hieß Stigmatisierung. Alte Leute hatten in den Bereichen im Prinzip keinen Platz mehr. Es gab damals den ersten Ansatz, dieses Thema zu ändern. Das hing mit der Ressourcenverschwendung zusammen. Vorher war die Zeit Wachstum ohne Grenzen, aber ohne die Alten. Die Alten kamen an den Rand. Wachstum ohne Grenzen hieß an dieser Stelle, dass der Club of Rome 1972 schrieb, Limits to Growth, Sie kennen das. Keiner wollte so richtig glauben, dass das alles nicht mehr weitergehen sollte. Man war in der Euphorie in der Nachkriegszeit, man wollte bauen, man wollte neue Wohnformen machen. Ich weiß noch, wie wir das Thema in unseren Arbeitssälen immer wieder kneteten und formulierten. Urbanität durch Dichte, keiner wusste so richtig, was es war, aber wir trugen es in uns und wir setzten noch 3 Etagen mit drauf und wir zogen die Gebäude noch ein Stückchen länger und dann warfen sie. Eine völlige Monotonie hat damals diese Bereiche geprägt. Die Alten wurden herausgepackt. Dies ist das Modell eines Herausgehens von alten Wohnungen in Amerika. Das ist Sun City. Man ging dorthin, das war völlig klar. Man wohnte in den Dingen, es war ein tolles Invest. Als der das gemacht hat als Investment, das war ein toller Mann, der hat viel Geld verdient und konnte sich dann nach Florida oder wo auch immer hin absetzen. Aber eine wirklich menschenmissachtende Planung. Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie an dieser Stelle 35 Meilen vor Phoenix in Arizona. Sie sehen die Straße, die durchgeht. Und in der Mitte liegen die ganzen zentralen Einrichtungen. Die hatte man wenigstens vom Kino angefangen, über Hundesalon, über Friseur, über Einkaufsmöglichkeiten, über die Autorität, also die Stadtverwaltung war. Der Sheriff war natürlich auch drin. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie sind etwas vom Alkohol geschwängert, kommen nach Hause und suchen ihr Haus. Orientierung gleich null. Orientierung gleich null. Und das, was mich am meisten bei den Dingen in der Grundhaltung völlig gestört hat, immer gestört hat, ist, dort, wo der Mittelpunkt ist, dort, wo Sie die zentralen Einrichtungen haben, da haben Sie keine Grünfläche, das ist auch, die graue Fläche ist kein See, sondern die graue Fläche ist Parkierungsfläche, wo man dann von seinem Haus, Rolling Generation, mit seinem Auto bis vor das Dingen fährt, bis vor die Einrichtung fährt. Das ist kein Einzelfall gewesen. Die alten Leute rauszupacken, die vielleicht auch gar nicht zur Last fallen wollten der jüngeren Generation, die auch über Geld verfügten, nicht alle, aber viele, die anderen waren ja in den Häusern, untergebracht, die dann von Kirchen und karitativen Verbänden eingerichtet worden sind, die dann aber in der Lagegunst ja viel besser lagen. Sie lagen nämlich in den Zentralbereichen und waren mit Nachbarschaften verbunden, die dann nicht nur Alte hießen. Aber es gab auch solche Dinge, Sie kennen das, es ist ein Bild aus Freiburg, es waren die sogenannten Residenzen für Wohlhabende. Man zog raus, ja, wer es sich leisten konnte, man zog raus. Das Drama dieser Dinge, kein richtiger ÖPNV-Anschluss, ja, gibt es nicht, keine richtige soziale Infrastruktur rundherum, innen drin ein Mann, sechs Frauen, der arme Kerl. Ja, ja. Die Liebe kommt über alles, er darf zur Klampe greifen und kann dann auch noch die Lieder spielen, aber letztendlich ist diese Philosophie, die damals gemacht wurde, natürlich ins Grüne rauszukommen und das Grüne zu erleben und es einzubinden, war natürlich schon ein Thema, was in vielen, vielen Häusern nicht nur diskutiert wurde, sondern wo man, wenn das Geld nicht ganz reicht, es an allen Seiten zusammenkratzte, um der Großmutter, um dem Großvater doch noch die Möglichkeit zu bieten, da, wo die Vögel piepen, tatsächlich seinen Lebensabend zu, was für eine schlechte Philosophie. Das Johannesheim in Freiburg, das draußen in der Kartaus liegt, es liegt doch wirklich furchtbar. Sie kriegen doch gar keinen Besuch. Es ist jenseits von Gut und Böse. Es ist nicht integriert und zwar auch unter dem Aspekt nicht der Jollis, sondern generell der älteren Leute an den Zentralbereichen zu sitzen, wo sie tatsächlich sein wollten. Denken Sie an dieses Thema noch? Es kam 1986, war Tschernobyl. Es kam der Umweltgedanke ganz extrem auf. Man hatte in den 70er Jahren, als der Oil Crash war, noch kein Thema von CO2. Aber man hatte in den 80er Jahren, das Thema CO2 war plötzlich in aller Munde. Es kam daneben ein anderes Thema auf. Das war das Thema der Überalterung. Keiner wollte es wahrhaben. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Thematik, wie hier unser strammer Bundessozialminister Blüm in einer Rede sagte, unsere Renten sind sicher. Er stand so wie ich da, unsere Renten sind sicher. Und Sie riefen alle, und unsere? Ja. Das hieß, das Thema der Überalterung war ein Thema, was sich durch die Stadtsysteme zog, erstmal nur in der Versorgung, nicht in der Unterbringung. Ich möchte jetzt einen Sprung machen. Freiburg ist 2010 ausgezeichnet worden als City of the Year 2010 für eine Kontinuität in der Stadtplanung. Wir sind dann gebeten worden, die Grundprinzipien einer richtungsweisenden, einer zukunftsorientierten Stadtplanung niederzuschreiben. Ich habe 30 Exemplare hier, ich habe einen Zettel dazugelegt, es kann sich jeder eintragen, der das haben möchte. Bitte leserlich schreiben und ich sichere Ihnen zu, Sie kriegen das alle. Wir haben in diesen Grundsätzen, die ich jetzt nicht diskutieren will, weil ich einfach sage, in diesen Grundsätzen sind mit allen Vor- und Nachteilen, die man überall auftragen kann, für alt und jung, für arm und gebrechlich, sind die Thesen einer zukunftsgerichteten Stadtplanung niedergeschrieben worden. Was mich aber wesentlich mehr beschäftigt, ist das Thema der Stadtgrößen. Wir haben differenziert und diese Grundsätze haben wir auf Stadtgrößen, sagen wir, versucht zu projizieren, die vom Dorf oder von der kleinen Ansiedlung bis zur Megastadt gehen. Also von einer Ansiedlung von etwa 3000 Einwohnern, sprich ein Ort wie Günterstal hat es nicht ganz, 2,5 haben die, Ebnet hat es auch nicht ganz, aber sagen wir mal 3000 Einwohner bis Megacity. Megacity, nehmen wir mal Istanbul. 15 Millionen Menschen sind dort gelistet. Etwa 5 Millionen leben dort nicht gelistet. Das heißt, die Städte sind riesengroß. Freiburg hat ca. 200.000 Einwohner, ein bisschen mehr. Meine Kernfrage, mit der ich mich in der nächsten Zeit beschäftigen werde, wenn ich dann aus dem offiziellen Dienst der Stadt Freiburg austrete, mitten nächsten Jahres, wird sein, wie groß kann eigentlich eine Stadt sein, damit sie noch zentral regiert werden kann. ist das Dezentrale nicht ein ganz entscheidender Punkt, um die Bürgernähe ganz anders hinzukriegen? Für Freiburg ist das noch kein Thema, aber überlegen Sie sich mal, eine Stadt wie Istanbul ist 80 Mal so groß wie Freiburg, wird zentral regiert, kann noch nie funktionieren, Sie kommen doch gar nicht an die Bürger dran. Das Thema wird mich beschäftigen, über das Thema will ich jetzt nicht reden, ich will jetzt dazu kommen, Ihnen die Thematiken darzulegen, in denen wir uns bewegen, in denen sich der Planer bewegt. Das ist die Region, das ist die Stadt, die City, das ist das Quartier, das ist der Block, der öffentliche Raum und das ist das Gebäude. Damit Sie es aber gleich richtig einordnen können, der Stadtplaner hat mit dem Gebäude an sich nichts zu tun. Darin liegt an sich nicht, sondern darin liegt schon der eminente Fehler. Stadtplaner dürfen nicht nur in Raumstrukturen denken, sondern sie müssen fähig sein und in der Lage sein, tatsächlich Räume, Häuser in ihren Grundsystemen zu erkennen und dafür auch Vorschläge zu machen. Nur so kriegen sie eine Stadt in einer Planungskonzeption auch auf den richtigen Weg. Und was noch wichtig ist, Stadtplaner machen keine oder produzieren keine oder legen keine inhaltlichen Konzepte von irgendwelchen Nutzungen fest. Dafür sind andere zuständig. Aber jetzt gehen wir mal einfach zu dem Bereich der Region. Sie sehen das hier, der Verflechtungsbereich nochmal. Ich sagte vorhin, in den Zwischenräumen findet dort an dieser Stelle wenig statt. Freiburg liegt an solchen Zwischenraum, zwar auch an einer Verbindungsachse, aber in Freiburg pulsiert das Leben. Das liegt an ganz einfachen Dingen. Es gibt eine Wanderungsbewegung in der Republik. Man zieht von Ost nach West und von Nord nach Süd. Und wer sich's einigermaßen leisten kann, zieht in die Wärme und man will auch nicht mehr nach Spanien. Man will mehr Sicherheit haben, man will auch den Komfort haben. Und das ist quasi in dieser Region, in der südlichen Region generell gewährleistet. Die Region liegt im Raum, das kann man hier deutlich an der rechten Karte sehen. Der Planer hat an sich wenig Einflussmöglichkeiten auf diesen regionalen Bezug. Aber was wichtig ist, worauf er zu achten hat, ist die Steuerung des Einzelhandels. Er muss darauf achten, dass die Nachbarschaften ihm nicht den großflächigen Einzelhandel auf die unmittelbare Nachbarschaftsgrenze setzt. Zuständig ist der Regionalverband, dafür sind ein eigenständiges Parlament zusammengesetzt aus unterschiedlichen Gebietskörperschaften, die dann darüber entscheiden. Aber klar und deutlich ist, der Handel ist ein extremes Steuerungsinstrumentarium. Wenn Sie es nicht hinbekommen, den Handel zu regeln, kriegen Sie auch die Nahversorgung in Ihren Bereichen, die Fußläufigversorgung, nicht mehr auf die Beine. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich die gute ÖPNV-Vernetzung. Das Thema, möchten Sie was trinken? Möchten Sie einen Schluck trinken? Ich hätte Ihnen auch mein Glas gegeben, aber. Es ist der Punkt der Steuerung des Einzelhandels, ganz entscheidend, ohne diese Steuerung des Einzelhandels, vor allen Dingen des zentrenrelevanten Einzelhandels, kriegen Sie keine Nahversorgung, wo auch immer, auf die Beine, schon gar nicht, wenn Sie eine dezentrale Stadtentwicklung verfolgen. Und Sie müssen den Bereich der ÖPNV-Anbindungen in der Verzahnung, darauf müssen Sie achten, die Taktfolgen und die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit, die Erreichbarkeit. Und Sie müssen natürlich auch achten, bei einer älter werdenden Bevölkerung, die jetzt ja nicht mehr nur Fahrrad fährt, sondern demnächst ja auch mit Elektrorädern, also die Jollies fahren ja damit ganz anderen Dingern umher, die kräftiger sind und auch vielleicht zu mehr Problemen führen im Miteinander, dass Sie dort entsprechende Wegesysteme mit der Nachbarschaft ausbauen und entsprechende Grünvernetzung haben. Der entscheidende Punkt liegt an ganz anderer Stelle. Es ist die Stadt. Die Stadt, die das Thema bringt, der zentralen Steuerung. Und da fängt es an. Gehen wir mal hinein. Die Arbeitsebene ist der Flächennutzungsplan. Es ist ein rein technokratisches Element, aber es ist ein ganz entscheidendes Element. Hierin werden nicht nur die Bevölkerungszahlen festgelegt, sondern es wird festgelegt, ob eine Stadt sich zentral steuert, zentral, oder ob es die dezentrale Steuerung hat. Die dezentrale Steuerung, die den einzelnen Segmenten einfach die Chance und die Möglichkeit eröffnet, sich eigenständig zu entwickeln und ihre Eigenheiten auch zu wahren. Freiburg ist das Beispiel einer dezentralen Stadt, um das uns viele beneiden. Bei allen Nachteilen, die wir noch spüren und sehen, ist es aber ein ganz entscheidender Punkt. Es wird hier auch festgelegt, die Dichtestruktur. Es werden die ÖPNV-Bänder dargestellt. Übrigens dabei gleich mal ein Hinweis, das ist doch ein irrsinniger Widerspruch, wenn man auf der einen Seite sagt, wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr haben, das wollen wir ja alle, dass man ihn auf ein eigenes Gleisbett packt, das eine Aufkantung von 8 oder 10 Zentimetern hat und damit gleichzeitig die Überschreitbarkeit der Straßensysteme und dem Überaltern, also der Zugänglichkeit, völlig entgegenspricht. Wir sehen das am besten in der Basler Straße, wo Sie ja im Prinzip als älterer Mensch überhaupt nicht... Das sind so Dinge, da kann der Stadtplaner aber nichts machen. Sie kriegen die Förderungsgelder nur dann in den Bereichen, die Kollegen auch des Tiefbauamtes sind da völlig gebunden. Sie kriegen diese Zuschüsse nur dann, wenn derartige Dinge da sind. Jetzt haben wir ja eine neue Regierung. Vielleicht kann man auch über solche Dinge mal neu nachdenken. Es würde helfen, in den Stadtsystemen die Mischprofile zu entwickeln. Es war ein riesengroßer Kampf, beispielsweise im Bereich der Hans-Jakob-Straße, dies auf ebener Erde zu halten. Ich sah Kollegen auch des Tiefbeamtes, die das früher gemacht haben, die heute hier sind. Das kann man nur sagen, das Normale, das Miteinander, ohne die Priorisierung eines Bereiches, ist, glaube ich, das Thema, was entscheidend und wichtig ist. Es geht weiter. Es geht um die Erhaltung der Ressourcen, der natürlichen Ressourcen, Wasser, aber auch Luft, gerade bei Überalterung, dieses Luftsystem, diesen Höllentäler als Beispiel in Freiburg in seinen Facetten zu erhalten. Es geht auch um den Erhalt von Grünbereichen, auch im Nahbereich. Nicht jede Parzelle muss bebaut oder darf bebaut werden. Man muss da sehr mit Augenmaß dran gehen. Und es geht auch um die Verflechtung der großzügigen Grünbereiche. Übrigens da ist in den 60er Jahren sind die großen Fehler gemacht worden. Ich erinnere mich, dass die Kollegen, wir hatten ja so Bilder, mit denen wir lebten. Es gab einen ganz großen Planer in Hamburg, den Professor Schumacher, der in den 20er Jahren das große Diagramm für Hamburg zeichnete, wo die Zentralstadt auf der einen Seite vorhanden war, dann eher genau gliederte zwischen Grünbereichen, die bis zur Elbe durchkamen, und Wohnungsbereichen, die dazwischen lagen, sodass jeder sehr schnell Zugang zu Grün bekam, was ja auch ein Beispiel der Freiburger Planung hier darstellt. Diese Sachen wurden in den 60er Jahren aufgegeben, nicht nur in Hamburg, in vielen anderen Bereichen auch, obwohl sein Kollege von Reichow, der dann das Stadtsystem 1946 übernahm nach dem Zweiten Weltkrieg, dies noch massivst gefordert hatte, haben Politiker aus dem Bereich in den 60er Jahren gesagt, hilfst du schnell, so hilfst du doppelt, haben die Dinge zugebaut, weil natürlich auch Druck und Einfluss da war. Aber kurzfristig, das sind diese Schwingungsmethoden, auf der einen Seite die langwierigen, etwas länger dauernden, die ein politisches Gremium nicht ganz gerne sieht und hat, und dann die Erosionsdinge, die kommen aus dem anderen Bereich der Messung, die dann aufeinanderprallten. Man kann das aber auch in anderen Stadtsystemen nachsehen. Es wird schwierig sein für Städte, die in den 60er Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, dies aufgegeben hat, das überhaupt wieder in Gang zu kriegen. Es geht weiter in den Bereich der Vernetzung. Aber auch da das Thema, wie sieht das eigentlich aus? Nicht nur barrierefrei, das ist nicht Thema des Flächennutzungsplans, das kommt eine Etage später, sondern wie sieht das aus, diese Vernetzungen mit Bürgerschaftlichkeit, also mit Bürgersteig und mit Radwegen bei zunehmenden Verkehrssituationen auf den Radwegen, also bei motorisierten Verkehrsträgern, wie sieht dieses zusammenhängende Spiel aus? Oder hier die Vernetzung auch der Straßenbahn, diese sind alles Thematiken, die im Flächennutzungsplan festgelegt werden. Auch der Raum, der Grünraum, der Straßenraum, der sich gestaltet, wo Sie Stadtsysteme völlig umstrukturieren können mit der Gestaltung des öffentlichen Raumes, quasi Gebiete, die in der sozialen Zusammensetzung auseinanderfielen, erkennbar an den statistischen Rahmendaten wieder zusammenzubringen. Oder aber auch einfach Bereiche nicht anzutasten. Der Kernpunkt ist auch für die Planung, Bereiche völlig freizulassen, sodass sie ein bürgerschaftliches Engagement ergeben kann, was völlig eigenständig die Attraktivität und den Aktivitäten diesen Raum füllen kann und damit den unterschiedlichen Lebenszyklen entsprechend auch Folgen, das unterschiedlich auch zur Nutzung hat. Über den Bereich der großflächigen Einzelhandelsstandorte, was auch Thema dieser Planung ist, hatte ich bereits gesprochen. Es gilt aber, sich nicht zu verweigern. Man muss diese Standorte genau, auch das ist Planung, genau herausschälen. Man muss dabei Sorge tragen, dass diesen Zentren relevante Einzelhandel, das heißt der Einzelhandel des täglichen Bedarfs, tatsächlich in der Nachbarschaft liegt. Man darf nicht nur hängen an den kleinen Läden, die natürlich für viele Leute überhaupt nicht greifbar sind, weil sie auch zu teuer sind. Man muss neue Strukturen in neuen Formen zulassen und man muss auch angebunden an den öffentlichen Personennahverkehr großflächigen Einzelhandel zulassen, aber er muss angebunden sein, er muss erreichbar sein. Und nicht auf der grünen Wiese, sondern wie hier auf dem Messplatz im hinteren Bereich gleichzeitig mit Wohnungsbau, mit Radwegen vernetzt, mit Fußwegen vernetzt, einen kleinen Wochenmarkt dazu. Und das alles zusammengeführt, wendet sich dann letztendlich zum Bereich der Stadtplanung. Ich will jetzt mal noch einige Punkte sagen, nämlich zu einer Ebene, die mir jetzt ganz entscheidend ist. Das ist der Bereich der Stadtteile und der Quartiere. Und ich ziehe da gleichzeitig, wenn man es nicht trennen kann voneinander, ich ziehe da gleichzeitig den Bereich der Straßenräume und der Häuser auch mit ein. Die entscheidendste Planungsstufe ist für mich der Stadtteilentwicklungsplan, also der Plan, der im überschaubaren Rahmen die wirklichen Thematiken umgreift. Er wird durch Stadtteilleitlinien begleitet, aufgestellt. Man kann hier mit der Bürgerschaft zusammen, weil sie tatsächlich ganz eng zusammen sitzen, diese Dinge in allen Facetten erarbeiten. Und hier fallen die eigentlichen Entscheidungen. Und ich will Ihnen das jetzt mal im Fall auftragen, worum es denn eigentlich geht. Es geht dabei um gebaute Gebiete und um nicht bebaute Gebiete. Ein Gebiet, was sicherlich unbestritten ein gutes Gebiet geworden ist in seiner sozialen Zusammensetzung, in der Verbindung zum Kaufen, zu Alteneinrichtungen, zu öffentlichen Flächen, zu unterschiedlichen Wohnstrukturen, ist das ehemalige Seeparkgelände 1986 als Innenentwicklungsfläche unter Nutzung der damaligen Landesgartenschau in die Mitfinanzierung gekommen. So sieht es heute aus. Vorher wollte keiner dorthin. Planung kann bewirken, dass man die Dinge zusammenbringt. Worum geht es denn eigentlich bei dem Bereich? Und ich trage Ihnen mal die einzelnen Sektoren auf, in denen wir uns bewegen und in denen wir arbeiten. Es geht um Wohnen und Arbeiten. Es geht insgesamt um Mischung von Nutzung. Die gemischte Stadt ist das Entscheidende. Keine Segregation mehr. Nicht das Thema, wie es in Straßburg läuft. Die einen in die eine Ecke und die anderen in die andere. Es geht auch dabei um den Erhalt bzw. um die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für diejenigen, die sich es nicht mehr leisten können. Darunter leiden im Augenblick alle Städte der Republik, egal ob sie alte Leute unterbringen wollen oder junge Leute unterbringen. Es geht um die ÖPNV-Anbindung und die Erreichbarkeit. Es geht um die Taktfolge, die Sauberkeit, die Frequenz und auch die Kosten, die mit solchem System verbunden sind. Es geht um Mischung auch in den Nachbarschaften. Es geht um Kommunikation. Dafür müssen Räume da sein. Also Räume nicht in Form von Räumen, sondern Möglichkeiten, Plätze etc. mit Bänken, ja. Es geht um Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Es geht um Grünräume, Vernetzung mit Fuß- und Radwegen. Es geht um Sicherheit. Es geht um Kultur im Stadtteil. Nicht verordnete Kultur. Auch freie Kultur muss sich dort tragen. Es geht um Bildung und Schulen. Es geht um öffentlichen Raum als Bühne in einer Nutzungsneutralität. Es geht auch um Tradition. Es geht um den Wochenmarkt genauso gut wie um die Stadtteilkultur und die Ausprägung der dort ansässigen tradierten Vereine. Es geht um die Infrastruktur als Mehrfachnutzung. Warum bauen wir eigentlich Kindergärten alleine? Warum sind die nicht verbunden mit Jugendheimen und Altenbegegnungsstätte? Warum können die Alten nicht von den Jungen das PC spielen, das PC-Umgang lernen und die Alten bringen dafür den Jüngeren die Mathematik bei? Warum haben wir keine Systeme, die man heute umbauen kann? Heute Kindergarten durch ganz minimale Umänderung im Bereich der Räumlichkeiten kann ich ein Jugendzentrum und später ein Altenheim daraus machen. Das sind alles Fragen, die sich stellen. Es geht um öffentliche und private Infrastruktur, dabei Gesundheitsvorsorge. Man kann sagen als Stadt, das interessiert mich gar nicht, das muss der freie Markt richten. Der freie Markt richtet nicht alles. Die Ärzteschaft, die ärztliche Versorgung, meine ich, ist eine Daseinsvorsorge und Sie wissen ganz genau, dass wir Gebiete in der Stadt haben werden, wo die ärztliche Versorgung massivst runtergehen wird, wenn man nicht dazwischen steuert und Positionen freilaufen lässt, um die Ärztehäuser zu ermöglichen. nicht die Finanzierung zu übernehmen, aber das zu erkennen, wo es hingeht und dafür Freiräume zu schaffen. Diese Freiräume nicht, weil die Tagesentscheidung gerade was anderes erzwingt, freizugeben. Das sind die Themen, die mich bewegen. Es geht um Freizeit. Es geht um Wohnen und die Verflechtung zum Wohnumfeld. Es geht um den Bereich Austausch und Teilhabe, bürgerschaftliches Engagement. Es geht um Spontanräume, die für unterschiedliche Nutzung geeignet sind. Und es geht letztendlich um die Schaffung eines sozialen Netzwerkes im Umfeld. Dies alles sind Positionen, die Sie in dem Bereich der Planung im Hinterkopf nicht nur haben müssen, sondern die Sie einfach in den bürgerschaftlichen Diskussionen, in den Stadtteilleitlinien mit einbringen müssen. Es sind zum Teil auch Sachen, die Sie nicht wissen. Ich mache mir in der gesamten Planung einen Vorwurf, der trägt sich bei mir durch, bei den neuen Stadtteilen, Rieselfeld und Vauban. Ich weiß, ich wäre damit nicht durchgekommen, aber ich habe die Frage erst gar nicht gestellt. Ich hätte es fragen sollen, ob es nicht richtig ist, 1-2% der Flächen freizulassen für Nutzungen, die vielleicht mal irgendwann kommen, von denen wir gar keine Ahnung haben, wie sie kommen. Die in Wirklichkeit, ich meine, wir haben ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es werden Dinge kommen. Denken Sie nur mal an die Verteilung von Warengütern in Zukunft. Was passiert denn eigentlich, wenn das alles nur noch per Internet bestellt wird? Und da sitzt jetzt der ältere Herr, sitzt zu Hause, der ist aber nicht da. Wo wird denn das abgegeben? In der Nachbarschaft? Und wenn die nicht funktioniert, die auch nicht da sind? Wo sind denn Räume, wo ich beispielsweise auch Flächen habe, meinen Rollator hinstellen kann, den ich nicht mit nach oben schleppe? Wo sind denn Bereiche, wenn ich in das Haus gehe, die Treppenhäuser nicht nur eine Funktionsräume sind, sondern mal zum Aufenthalt auch dienen können, wo ich mich hinsetzen kann? Wo sind denn derartige Sachen, wo ich beispielsweise, wo derjenige, der anliefert, Waren einschließen kann, die vielleicht dann auch gekühlt werden? Ich war in der letzten Woche eingeladen zu einem Preisgericht nach Finnland. Da wird ein neuer Stadtteil gebaut für 70.000 Leute. Da war ich in einem neuen Gebiet, in der Arabia heißt das, das war früher die Porzellanfirma. Da hat man einen neuen Wohnungsbau gemacht, wo das Erdgeschoss völlig für öffentliche Nutzung da ist. Da sind die ganzen Dinge drin, wie Fahrräder, die stehen in einem Raum, da können Sie von essen. Ja? Das ist nicht so irgendwo hinten dran. Da stehen die Kinderwagen, da stehen auch Rollatoren und Rollstühle. Das heißt, das Erdgeschoss, was normalerweise den Bereich des meisten Geldes beim Investor bringt, oder das oberste Geschoss, aber das war hier nicht zu sparen, sondern das unter, war freigehalten worden für den Bereich und es war alles barrierefrei und zugänglich. Also, wir sagen jetzt, wichtig in diesem Bereich ist das Netzwerk des Wohnumfeldes, das haben wir betont. Und wichtig ist auch, dass mit der Bürgerschaft diese Leitziele erarbeitet werden, wie ein Stadtteil funktioniert und aussehen soll. Der Zufall soll durch Planung ersetzt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Und das alles muss in eine Langzeitstrategie gehen. Und diese müssen wir als Einzelbausteine in ein Mosaik zusammensetzen. Ich weiß, die Zeit geht mir so langsam davon. Ich könnte jetzt noch ganz viele Dinge vortragen und ich werde auch noch was machen. Gehen wir zu dem Bereich des Baublocks und der Straßenräume. Das ist ja noch ein Thema, was jetzt entscheidend ist, ist die Mehrfachnutzung. Einmal Kirche, zweimal Verhandlungsraum, dreimal Taufraum. Es kann alle Nutzung darin passieren, das heißt Infrastrukturen als Mehrfachnutzung nehmen. Gehen wir in den Baublock Straße und Freiraum. Nachbarschaften müssen gebildet werden. Sie sind die Kommunikationsträger der Zukunft. Gemeinschaftsflächen zur Unterbringung unterschiedlicher Nutzung, für Versammlungen und Feiern und auch zur Unterbringung von Gästen. Es geht um den öffentlichen Raum, die Gestaltqualität, Ausbildung des Belages, die Fugenbildung. Gehen Sie doch mal mit einem Rollstuhl in dem Rollator über den Münsterplatz. In der zweiten Fuge bleiben Sie kleben. Wir sind in der letzten Woche, nee, stimmt nicht, letzte Woche war ich in Finnland, vorletzte Woche in Basel gewesen. Die Basler haben angefangen, darüber nachzudenken, wie man das machen kann. Sie schneiden die Wackesteine, schneiden sie in der Mitte durch. Sie machen sie nicht geschliffen, sondern sie stocken sie, dass sie etwas rubbelig sind. Und damit kriegen sie eine ganz glatte Oberfläche. Man muss jetzt nicht den ganzen Münsterplatz damit belegen. Aber die Thematik heißt, gibt es nicht Bereiche und Wege in 2 Meter Breite, wo man dann mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl zu den wesentlichen Punkten kommt? Das sind doch alles Themen, die auf uns zukommen. Oder gehen Sie doch mal mit einem Rollator in einem Stadtteilzentrum von einem Bürgersteig über einen Zebrastreifen, schon an der ersten Ecke bleiben Sie in den Rillen, bleiben Sie hängen. Nicht überall, um Gottes Willen. Ich will die Kollegen des Tiefbeamtes, die ich hochschätze, will ich hier in keinster Weise, aber es ist doch ein Thema. Wir sprechen ja auch gar nicht von Freiburg, wir sprechen ja generell von den Städten. Ja, das ist mir wichtig. So, das heißt, das Thema der Sicherheit, der Überschreitbarkeit, der Verwaltqualität, es geht um Wohnen in unterschiedlichsten Formen. Im Bereich bereits bebauter Gebiete ist dieser Punkt nur sehr langfristig unterzubringen. Ja, da muss man eine Strategie haben. Wie gehe ich mit dem Bestand an Wohnungen um? Und wir wissen alle, es werden in Zukunft Wohnungen oder Häuser auch nicht mehr verkauft werden können, weil es nicht mehr stimmt. Es stimmt, der Bereich der ökologischen, der Nebenkosten sind in Häusern zu hoch, die in den 70er, 80er Jahren gebaut worden sind. Es geht um Gemeinschaft und Nachbarschaft. Es geht um Aktionsräume für künstlerische, handwerkliche, auch gärtnerische Gestaltung. Es geht um Treffpunkte mit Sitzgelegenheit. Wichtig ist eine Stadt, die zunehmend ältere Menschen hat, dass man hier beispielsweise bei Sitzgelegenheiten auch in einer Klimaveränderung dafür Sorge trägt, dass vielleicht auch beschattete Bereiche dann da sind. Alles die Dinge, die wir nicht haben, ja, oder die wir nicht richtig nachdenken. Wir können die Sachen jetzt völlig weiterziehen. Es geht um Freiräume als Bühne, es geht um kommerzielle Räume, aber es geht auch um Räume, die man halten muss. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was es bedeutet für die Planung, Räume von Nutzungen freizuhalten. Welcher finanzielle Druck darauf lastet, von natürlich Leuten, die das gerne als Pommes frites Bude nutzen müssen. Der Druck auf den öffentlichen Raum, die Kommerzialisierung, ist eine der schrecklichsten Dinge, die im Augenblick quer durch die Republik läuft. Es geht um Vielfalt in den Bereich der Wohnnutzung. So, und jetzt komme ich zu den Einzelhäusern. Die Stadtplanung ist nicht zuständig für Betreiberkonzepte, wie zum Beispiel für öffentliche oder private Einrichtungen. Stadtplanung hat dafür Sorge zu tragen, dass Möglichkeiten eröffnet werden, in denen sich unterschiedliche, sich verändernde Situationen anpassende Konzepte ermöglicht werden. Studien belegen, dass ca. 4/5 der Zeit in der Wohnung verbracht wird oder im Wohnumfeld. Wichtig ist dabei Sicherheit und Wohlfühlfaktor. Hierzu gehören vor allem Versorgungseinrichtungen, Einkaufen und Betreuen sowie Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und die Erreichbarkeit naturräumlicher Erlebnisräume. Der Soziologe Professor Baldo Blinkert hier von der Uni hat hier umfassende Untersuchungen gemacht. Sie sind lesenswert. Und wir haben eben, ich sah gerade den David Kühner, der hat Untersuchungen gemacht für Ebnet, was genau diese Thematik unterstützt. Die Leute wollen in ihren Quartieren bleiben und sie wollen, wenn überhaupt, nicht raus aus den Häusern, wenn sie rausgehen, unbedingt innerhalb dieser Quartiere da die Unterkunft haben. Was gilt denn nun für die Häuser, wenn wir es haben? Es gilt Barrierefreiheit im Umfeld und in der Wohnung, vom Eingang bis zum Bad. Wer hat denn das? Wer hat es denn wirklich? Es geht um die Wandelbarkeit, Multifunktionalität. Gesucht werden kostengünstige, kurzfristig installierbare Lösungen zur Veränderung der eigenen Wohnung. Es muss ein Aufbrechen des starren Rasters der Wohnung möglich sein. Flexible Grundrisse, die sich wandelnden Bedürfnissen anpassen. Wir leben ja noch so, weil wir vorgeprägt sind, aber unsere Kinder, wollen die in den Wohnungen leben, ohne die Wände verändern zu können, wenn sich ihr Familienstand bzw. ihre Altersstruktur ändert? Es geht dabei um sogenannte statik- und installationsfreie Räume. Gehen Sie heute mal hin und versuchen Sie mal in einem Haus eine Wand rauszureißen, was da alles für Gewerke aufeinander kommt. Sie kriegen es gar nicht hin. Es geht überhaupt nicht. Und das könnte man mit einem Federstrich in dem Vordenken, könnte man es machen, man tut es nicht. Es sollte eine Mischung der Nutzung sowie der Altersstrukturen in Häusern erfolgen. Nicht nur Wohnen und Arbeiten, sondern vielmehr alt und jung zusammen. Das System Stadt im Haus wäre doch mal ein Thema. Stadt im Haus, das zu nehmen. Es geht vielleicht um den Vorschlag, Dienstleistungen zum Lernen zu packen, das heißt zur Straße, im Hofbereich Kinder, Wohnungen barrierefrei darüber und im Dachbereich Ateliers für Familien. Jetzt bin ich immer bei Neubaustrukturen. Wir müssen natürlich auch alte Strukturen halten, für diejenigen, die kein Geld haben. Und dies hineinzupacken, ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich sagte schon, dass die Hausflure als Kommunikationsflächen ausgebaut werden müssen, Treppenhäuser als Aufenthaltsbereiche mit Möglichkeiten zum Verweilen und nicht mehr als reine Funktionsbereiche zur Erschließung von Wohnungen sehen. Wohngemeinschaften, Baugruppenmodelle, Jung- und Althaus, Schaffung einer bunten Welt. Ja, Schaffung einer bunten Welt. Warum eigentlich nicht, ja? Ich sprach über die Abstellräume, über die Rollatoren und andere Dinge. Ich glaube, dass der Wohnungsbau auch wieder das experimentelle Feld betreten muss. Das heißt, es müssen Grundrisse aufgelösbar sein durch Systeme, die in der Lage sind, dies tatsächlich zu gewährleisten. Jetzt einige Worte zu Freiburg. Und darauf warten Sie ja sicherlich. Ich möchte Ihnen einfach zeigen, dass wir in Freiburg einen Flächennutzungsplan haben, der für 2015 prognostizierte 210.000 Einwohner. Bereits heute haben wir die Einwohnerzahl von 214.000 Einwohnern erreicht. Wir werden weiterhin Wachstum haben aus den oben genannten Gründen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, es entweder in der Region zu tun oder aber in dieser Stadt selbst, bei all den Problemen, die damit verbunden sind. Wir haben Zuwächse aus zwei Bereichen, einmal von den Studierenden. Die Stadt hat eine weiterhin hohe Bedeutung für junge Leute. Denken Sie, jetzt kommen wir auch noch die internationale Schule, die ist UWC in die Karthaus. Das sind Multiplikatoreneffekte. Diese Stadt hat vieles, was andere Städte nicht hat. Und wenn Sie einfach mal meine Meinung dazu hören wollen, wenn Sie um diese Stadt einen Radius schlagen von 150, 200 Kilometern, finden Sie keinen Bereich auf dieser Welt, in dem Sie derartig viel Unterschiedlichkeiten in Personen, also in Mentalitäten, in Landschaftsbildern, in Kulturen, in den Bereichen der Bautraditionen, in den Bereichen auch der Esskulturen und des Landschaftsbildes, das habe ich schon genannt haben. Das heißt, diese Region kriegt ihren Zuwachs und schlimm ist der Zuwachs, finde ich, bei der überalternden Bevölkerung, ja nun weiß Gott nicht. Die Älteren werden kommen, da sprach ich schon darüber, und die Alterspyramide dieser Stadt zeigt auch, dass wir natürlich an der Stelle überaltern. Der Punkt, der da ist, die jungen Leute, die den Ausschlag hier geben, an diesen Stellen, da an diesen Stellen den Ausschlag geben, die müssen anschließend aus der Stadt ja wieder heraus, weil sie keine Arbeitsplätze in dem Maße finden. Aber glauben Sie mir, viele träumen dann davon, zum Schluss doch wieder hierher zu kommen und dieses hier zu genießen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten der Unterbringung. Sie lachen jetzt. Das ist ein Experiment in Wien gewesen, wo junge und alte Leute zusammen überlegt haben, wie sie leben können. Es ist gebaut worden in einem System völlig flexibel. Das heißt, brauchen wir in Zukunft nicht wesentlich mehr anpassungsfähigere Räume? Und für mich ist das toll, so einen Wohnwagen, der sonst immer in den landschaftlich schönsten Gebieten steht, da oben einfach eingefärbt zu sehen, finde ich prima. Ich freue mich am meisten, wenn er nach einem Hochwasser am Rhein runterschwimmt und irgendwo weg verschwunden ist. Aber dieses Thema jetzt hier ist ja kein Thema, was nur einfach sag mal, aus der Welt gegriffen ist, sondern es gibt jetzt zwei Bereiche, in die Sie hineinmarschieren könnten. Und das ist die Thematik, um die es ja letztendlich geht und um die man auch ja sagt, wie kann es denn passieren. Es gibt zwei Bereiche. Es gibt den einen Bereich, Sie suchen in Freiburg und finden Flächen. Einfach ist das nicht. Das Klein-Klein, an das Klein-Klein zu gehen und dem Klein-Klein das Lösungsmittel zu suchen, um die letzten Grünflächen, die letzten auch Ausweisflächen, da muss man sehr vorsichtig sein, wie weit man das macht. Man muss das Innere nicht nachverdichten, die innere Überlegung des behutsamen Ergänzens, das muss man weiterführen, aber nicht um jeden Preis. Es gibt beispielsweise Bereiche auch in Freiburg, die Sie bebauen können. Denken Sie mal in Haslach an den ehemaligen Bereich oder an das Gebiet, wo die Polizeisportschule ist, da bei der Badischen Zeitung. Sie müssten die Polizeisportschule rausnehmen. Reicht diese Fläche? Geht das? Gibt es andere Gebiete? Den Fluchplatz? Den Bereich zwischen Mittelzubringer und den Bereich zwischen Rieselfeld? Alles Fragen, die man sich stellen muss. Man muss sich auch stellen, geht man auf die Regionalschiene? Wir haben keinen regionalen Flächennutzungsplan als Leitziel. Wäre vielleicht solch ein Thema. Können wir in der Zeit helfen, indem wir es aufbauen? Aber der Kernpunkt liegt an einer ganz anderen Stelle. Wir haben hier, und das ist ja das Thema, dieses Spiel alles schon mal durchgemacht. 1986 hatten wir das. Wir haben damals alle Flächen in dieser Stadt umgedreht, nicht mit der Intensität, wie wir es heute machen. Und wir haben ja auch einige Erfolge, die immer zu Konflikten führen. Nicht vor Konflikten scheuen wir uns überhaupt nicht, aber sie müssen dann auch, sag ich mal, richtig sein. Es fehlen zwei Punkte. Es fehlt eine aktive Liegenschaftspolitik, übrigens in allen Städten. Ist Freiburg keine Ausnahme. Und der zweite Punkt ist, es ist ein Thema, Wir haben hier im ökologischen Bereich sehr viele Erfolge. Unsere Konzepte, die wir gebaut haben, sind, ich will jetzt nicht übertreiben, aber weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Rieselfeld und Vauban sind getragen. Vauban war auf der Weltausstellung in Shanghai. Wir haben die städtebaulichen Grundsätze und wir haben die energetischen Leitsätze. Die sind sehr hoch angesetzt. Und die Kernfrage, die sich stellt, heute steht ja ein Artikel in der Zeitung, dass Bad Krozingen an der Strecke baut, völlig in Ordnung und völlig richtig, ob man nicht unter dieser Thematik sucht, ob man nicht wirklich hier eine Planung nochmal auf die Beine stellen kann in dieser Stadt, bei allen Schwierigkeiten, die da sind, die genau diese Position beinhaltet, von denen ich eben gesprochen habe. Ich weiß, es ist ein hohes Thema, was man auch nicht einfach so umsetzen kann. Für mich gilt es allerdings, dass neue ökologisch richtungsweisende und sozial durchmischte Gebiete zu schaffen ist und kostengünstigen Wohnungsbau darin einzubinden, ist aus meiner Sicht das Gebot dieser Stunde. Man muss handlungsfähig selbst bleiben. Man muss mit dem Bestand behutsam und mit Augenmaß entwickeln, aber auch nicht vor neuen größeren Bereichen zurückschrecken. Nur dann ist gerade der Kostenbereich in vielen Bereichen im Wohnungsbau, nur so wird ein Schuh drauf, nur so kann man es machen. Hier liegt der Plan für Gutleutmatten auf dem Tisch, in Haslach. Es wäre denkbar, in dem genannten Sinne zu handeln. Es wird aber nicht so kommen. Ich sage, das Gebiet ist mit der Stadtbahn angeschlossen, die Grünvernetzung ist gegeben. Fußläufig sind die Dinge des täglichen Bedarfs erreichbar. Gebaut werden können hier richtungsweise Wohnmodelle, die nicht nur barrierefrei in allen Geschossen sind und deren Hausflure auch die Qualitäten von Aufenthaltsbereichen aufweisen. Nein, man könnte hier völlig neue Wohnformen konzipieren. Dazu wäre es notwendig, dass die bisher immer noch praktizierten konventionellen Wohngrundsätze aufgegeben werden und stattdessen veränderbare, den jeweiligen Lebenssituationen anpassbare Häuser entstehen. Dass dies kein Traum ist, hat der Kollege Professor Pfeiffer in Darmstadt im Wintersemester 2008-2009 gezeigt. Hier ist eine Diplomarbeit von Frau Sarah Bein. Diese Arbeit mit dem Titel »Die neuen Wahlverwandtschaften« zeigt ein völlig flexibles System, dass ich allen, ein offenes Konstruktionssystem, das sich allen veränderbaren Raumsituationen anpasst. Man kann sowas machen, auch mal experimentell. Wie sagte ich so schön? Man muss es nur wollen. Ich sprach über die Finanzsituation und die Thematik, wie kriegen wir denn die Finanzen auf die Beine, und will mich da auch nicht vordrücken. Ich sage einfach mal, ich als Planer sage einfach mal, wir alle wissen, dass die Pkw-Maut in der politischen Diskussion ist. Die ist in der Diskussion. Sie können davon ausgehen, dass vor der nächsten Bundestagswahl dazu nichts kommen wird. Mir ist bekannt, dass in den Ministerien in Berlin zumindest vertraulich darüber gesprochen wird. Jetzt kommt's. Das zuständige Ministerium, das von Dr. Ramsauer geleitet wird, heißt Ministerium für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung. Für mich völlig verkehrt. Stadtentwicklung müsste vorne stehen, denn Verkehr ist Teil der Stadtentwicklung. Aber daran sehen Sie, welchen Stellenwert der Bereich des Verkehrs, der Verkehr hat. Wenn man nur dazu übergehen würde, von dieser Maut, die kommen wird, 25, vielleicht 20% zu nehmen und in die städtebaulichen Strukturen zu stecken, wäre uns allen geholfen. Jetzt mögen Sie lachen. Das kommt gar nicht von mir. In einem Kongress im Oktober in Kassel hat der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer dies an seinen Kollegen, den Herrn Ramsauer, herangetragen. Beide sind ja fast in der gleichen Partei. Sie können sich vorstellen, wie der Herr Ramsauer geguckt hat. Ich komme zum Schluss. Die Stadt der Zukunft ist für mich die Stadt der Stadtteile, die Stadt der kulturellen Vielfalt, der Bildung, der sozialen Durchmischung und Akzeptanz. Es ist die Stadt der Ressourcenschonung und der bürgerschaftlichen Einbindung. Dem öffentlichen Raum kommt dabei insbesondere in den nächsten Jahren eine sehr große Bedeutung zu. Städte sind das Ergebnis ihrer politischen Kultur, ihrer Fachleute, ihrer Institutionen und Organisationen sowie der Bürgerschaft, die sich daran engagieren. Wir sollten dabei insbesondere die Zeit, die Lebenserfahrung und das Know-how der älteren Mitbürger einbinden und hoch einschätzen. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben.